Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die Regierungen doch nun schon seit Jahrzehnten im Wesentlichen damit beschäftigt, einen riesigen Mangel zu verwalten, den Mangel an Geld. Die Politik steckt in der Sackgasse und kein Politiker bzw. Politikerin traut sich an grundsätzlichere Fragen, zum Beispiel, ob diese chronische Geldknappheit vielleicht auch systemische Ursachen hat.
Das ist Norbert Bernhold, der zusammen mit Petra Maria Große-Lordemann von der Akademie Solidarische Ökonomie über die derzeitige politische und wirtschaftliche Lage und über den Mangel an Geld in Deutschland spricht. Mit dieser Folge, der Folge 26 unserer Podcast-Reihe »Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft«, schlagen wir ein neues Kapitel auf. Nicht nur haben wir uns einen neuen Musiktitel in den Podcast geholt, wir möchten hin und wieder noch ein wenig näher an die aktuelle Politik heranrücken und damit das wirtschaftspolitische Geschehen an praktischen Beispielen genauer erläutern. Bisher haben wir uns vornehmlich mit der Diagnose der Geld- und Finanzsysteme beschäftigt, haben die Defizite der kapitalistischen Wirtschaft klar benannt, einen Ausflug in die Welt der Care-Arbeit gemacht und über die gegenwärtige Krise der Demokratie gesprochen. Auch haben wir schon auf die Alternativen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise hingewiesen. Unserer Auffassung nach ist das Modell wie das einer solidarischen Ökonomie bestens dazu geeignet, die kapitalistische Wirtschaft abzulösen. In der Buchreihe »Impulse für eine solidarische Gesellschaft« ist dieses Wirtschaftsmodell im Buch »Lebensdienliche Wirtschaft« beschrieben. Unter anderem auch in den Podcast-Folgen 10, 11 und 12. Wir stellen dieses Modell hier zur Diskussion. Unser Leben, als auch das Leben unserer Kinder und Enkel, sollte es uns wert sein, mehr an die Gestaltbarkeit einer Zukunft zu denken, in der alle Menschen in einem Zeit-, Geld-, Materie- und Energiewohlstand leben. Beginnen wollen wir in dieser Folge mit der Frage, ob dem Staat wirklich Geld fehlt, um ein Gemeinwohl für alle Bürgerinnen und Bürger herzustellen. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Norbert, wie nimmst du gerade die politische Bühne mit ihren Hauptdarstellern wahr?
Wenn sich die Politikerinnen und Politiker nicht geradezu darum gedrängelt hätten, in die Regierung zu kommen, könnte man ja fast ein wenig Mitleid mit ihnen bekommen.
Oh naja, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wie kommst du denn darauf?
Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die Regierungen doch nun schon seit Jahrzehnten im Wesentlichen damit beschäftigt, einen riesigen Mangel zu verwalten, den Mangel an Geld. Beliebt kann man sich damit nicht machen, wie die Umfragen in fast allen europäischen Ländern zeigen.
Tja, das fehlende Geld dient aber auch als Argument dafür, dass man wichtige gesellschaftliche Vorhaben, die vielleicht dem einen oder anderen auch wehtun könnten, erst gar nicht oder nur halbherzig angeht. Unbequeme, fortschrittliche Konzepte werden so vom Tisch gefegt, sei es eine Gesundheitsreform, eine anständige Grundversorgung, Maßnahmen zum Umweltschutz und so weiter und so weiter.
Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern entsteht aber so, nicht unberechtigt, der Eindruck des Stillstandes. Die Krisen verschärfen sich überall und die Regierungen verharren in einer Art Schockstarre.
Statt langfristige und durchdachte Lösungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, erschöpfen sich die Regierungsparteien in Dauerstreitereien um vordergründige Lösungskonzepte, die dann aber auch niemandem helfen.
Im Kampf um die Wählergunst wandern die Forderungen zwischen radikal Sparen und Steuererhöhung immer hin und her.
Originalton vom Bundeskanzler Merz. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr und effektiver arbeiten.
Die Politik steckt in der Sackgasse und kein Politiker bzw. Politikerin traut sich an grundsätzlichere Fragen. Zum Beispiel, ob diese chronische Geldknappheit vielleicht auch systemische Ursachen hat. Stattdessen werden gebetsmühlenartig immer wieder die gleichen alten Rezepte wiederholt.
Wir kennen die Sätze alle zu Genüge. Wohlstand lässt sich nur durch mehr Wirtschaftswachstum erreichen. Die Garanten dieses Wachstums sind nach herrschender Meinung die Unternehmen und Kapitalgeber, die die Regierung auf keinen Fall verärgern darf.
Die bürgerliche Presse spielt hier übrigens fleißig mit. So stellt in der Zeit vom 20. Mai der Autor eines Artikels trefflich fest, dass die Umfragewerte aller Regierungen und Regierungschefs katastrophal sind.
Auf der Suche nach der Ursache für dieses Phänomen kommen die Autoren nicht im Entferntesten auf die Idee, dass die Regierungen derzeit von einer schier nicht lösbaren Aufgabe stehen und nur scheitern können, wenn sie mit den alten Rezepten die kapitalistische Wirtschaft zu retten versuchen.
Als Ursache für die schlechten Werte macht der Autor vielmehr die BürgerInnen aus, die einfach ein zu hohes Anspruchsdenken hätten und damit die Politiker überfordern würden.
Wie verrückt ist das denn? Die Bürger wollen vor allem anständige Schulen, einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr etc. Ist das zu viel verlangt?
Den abhängigen Beschäftigten wird in aller Dreistigkeit erzählt, dass sie zur Sicherung von Wohlstand und Wachstum länger arbeiten sollen, gerne auch mal 12 Stunden am Tag und das dann auch noch möglichst über 70 Jahre.
Selbstverständlich muss dabei auch immer darauf geachtet werden, dass sie auch effektiv arbeiten. Ein Päuschen oder ein Plausch zwischendurch wirft uns nämlich im internationalen Wettbewerb erheblich zurück und gefährdet unseren Wohlstand ebenso wie zu hohe Löhne.
Tja, und weil so viele Menschen der unteren Einkommensschichten so sehr auf ihr Work-Life-Balance bedacht sind, hat der Staat nach der Logik von Herrn Merz eben auch kein Geld für bessere Schulen, Straßen, Schienen, Krankenhäuser und so weiter.
Na, da müssen sich die Bürger ja veräppelt fühlen. Sie sollen mehr arbeiten, mehr für viele öffentliche Leistungen, zum Beispiel im Gesundheitswesen bezahlen. Und trotzdem taumeln wir alle von Krise zu Krise.
Kann es da wirklich wundern, wenn die Wählerinnen die jeweilige Regierung abstrafen und nach Alternativen suchen? Die Wiederholung der immer gleichen Rezepte offenbart das Eingeständnis der Ratlosigkeit der Regierung, nicht nur in Deutschland.
Unseren Spitzenpolitikern fehlt einfach eine Vision davon, wie es trotz all der veränderten Parameter in unserer Wirtschaft weitergehen kann.
Wir Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht dumm. Wir sehen sehr wohl, dass nur wenige Privilegierte es sich leisten können, weniger zu arbeiten, um dann noch etwas länger in der Sauna liegen zu können.
Viele, insbesondere Frauen, gehen in Teilzeit arbeiten und verzichten damit notgedrungen auf Lohn und soziale Absicherung im Alter, weil sich nun mal irgendwer um ihre Kinder oder um ihre Eltern kümmern muss.
An den Dingen, die den Alltag der breiten Masse so viel angenehmer machen könnten: bezahlbarer Wohnraum, bezahlbarer Strom und Heizenergie, bezahlbare Transportmittel, gut ausgestattete Schulen und ein gutes und effektives Gesundheitswesen fehlt es an allen Ecken und Kanten. Trotzdem, so erzählen es die Regierenden, sollen wir uns ein Leben lang für möglichst wenig Geld abrackern.
Damit wir alle irgendwann einmal, vielleicht, wenn es dem BIP in Deutschland besser geht, unseren Wohlstand genießen können.
Für den sogenannten gehobenen Mittelstand mag das ja alles noch hinkommen. Für den größten Teil der Bevölkerung wirken solche Sprüche angesichts der prekären finanziellen Situation, in der sich viele schon allein wegen der hohen Mieten, der übrig geschickten Lebenshaltungskosten und der unsicheren Arbeitsmarktlage befinden, nur zynisch.
Groß ist die Geldknappheit wirklich?
Noch einmal ein Schritt zurück an den Anfang unseres Gesprächs. Was ist überhaupt dran an dieser Erzählung, wir hätten zu wenig Geld für Soziales und für Umwelt? Wir leben hier in Deutschland doch in einem der reichsten Länder der Welt.
Ja, es leben hier Menschen, die über riesige Vermögen und Einkommen verfügen. Würden sie diese Vermögen der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, dann ginge es uns allen schon wesentlich besser.
Nehmen wir mal nur das Beispiel des Unternehmers Dieter Schwarz, den Eigentümer der Lidl-Gruppe. Er verfügt so schätzungsweise über ein Vermögen von sage und schreibe 58 Milliarden Euro. Eine unvorstellbar hohe Summe.
Nehmen wir mal an, Norbert, du verfügst über ein Vermögen von 50.000 Euro. Dann ist das Vermögen von Herrn Schwarz mehr als 1.300.000 Mal größer als dein vergleichbares kleines Durchschnittsvermögen.
Es ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Aber da gibt es eine illustre kleine Gruppe von sage und schreibe 5 Menschen in Deutschland, die mehr Vermögen als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat. Würde man also das Vermögen von 40 Millionen Menschen der unteren Einkommensschichten in eine Waagschale werfen, würde diese Waagschale immer noch leichter sein als das Vermögen dieser 5 Superreichen.
Und man kann noch einen oben drauf setzen. Denn die Vermögen der Reichen steigen in den letzten Jahren trotz all der Krisen rasant an, während die Vermögen der weniger Wohlhabenden im günstigsten Fall stagnieren. In der Regel nehmen sie aber aufgrund der Krisen eher ab.
Rasant gestiegen sind in letzter Zeit übrigens auch die Schulden, sowohl bei den Privatleuten als auch bei den Staaten, was kein Zufall, sondern System ist, wie wir ja noch zeigen werden.
Nochmal zurück auf deine Frage, Norbert, wie das mit dem fehlenden Geld ist. Schaut man genauer hin, ist das Geld gar nicht so knapp, wie immer gesagt wird. Es landet nur nicht dort, wo es der Gemeinschaft auch wirklich nutzen könnte.
Die rasante Entwicklung des Reichtums und die immer größere Plackerei der Mehrheit der Bevölkerung, um sich überhaupt über Wasser halten zu können, sind 2 Seiten einer Medaille. So ist es kein Wunder, dass viele Menschen frustriert und wütend sind.
Große Ratlosigkeit.
Natürlich sieht das auch jede Regierung, egal von welchen Parteien sie gestellt wird. Keine Regierung traut sich aber an das heikle Thema, wo denn die wirklichen Ursachen liegen, heran. Stattdessen verabreichen sie uns die alten, aber weitgehend wirkungslosen Rezepte für wirtschaftliche Aufwärtsbewegungen.
Wir kennen alle die Erfolgslosigkeit dieser Bemühungen. Weder die große Nähe zu den Wirtschaftsposten à la Merz oder Lindner, noch die angebliche Nähe der SPD oder der Grünen zu den Beschäftigten hat an dieser Entwicklung etwas ändern können.
Die Krisen nehmen zu und die Lage wird für große Teile der Bevölkerung immer bedrohlicher.
Das Vertrauen in die jeweilige Regierung schwindet wie der Schnee unter der Sonne. Die Umfragewerte sind grottenschlecht und mit dem Rücken an der Wand verzanken sich die Regierung auch noch zu einem Überfluss. So glaubt aktuell kaum noch jemand, dass die jetzige Regierung, die gerade mal ein Jahr im Amt ist, die ganze Legislaturperiode überstehen wird.
Schlimmer aber noch, auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie wird immer kleiner.
Seien wir ehrlich, das Regierungshandeln steckt in der jetzigen Rahmenbedingung in der Falle. All die Instrumente, die einer kapitalistischen Wirtschaftsweise zur Verfügung stehen, um den Wohlstand oder gar die Wohlfahrt eines Landes zu verbessern, greifen nicht mehr.
Die Welt hat sich geändert. Die kapitalistische Denkweise einschließlich der dazu passenden Instrumente passen nicht mehr in die Zeit und führen in eine Katastrophe. Ich nenne nur mal 2 Stichwörter: Klimawandel und Schuldenkrise.
Eine kapitalistische Wirtschaft braucht bekanntlich Wachstum. Wachstum ist die Vorgabe, die das System von der Politik fordert. Bundeskanzler Merz weist in jeder 2. Rede darauf hin.
Die Forderung nach fortwährendem Wachstum und die Forderung nach einer wirklich ökologischen Wirtschaftsweise, die einen ökologischen Kollaps noch verhindern kann, widersprechen sich aber unerbittlich.
Beides ist nicht zu haben. Das ist das bislang nicht gelöste Dilemma der Politik. Spätestens seit der Veröffentlichung des Berichts Grenzen des Wachstums des Club of Rome aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts weiß die ganze Menschheit, dass wir die Wirtschaft auf das Ende des Wachstumsalters vorbereiten und umstellen müssen.
Die Politik bleibt aber in der alten kapitalistischen Wirtschaftsweise befangen und schaut mehr oder weniger taten- und machtlos zu, wie sich der Kapitalismus ausbreitet und die ökologische Katastrophe immer näher rückt.
Und das Gleiche gilt für die Schulden. Die Schulden wachsen unaufhörlich, weil das System das so verlangt. Da hilft auch keine im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse.
Und wieder schauen die Regierungen taten- und machtlos zu. Die Regierungen legen sich selber Fesseln an, werden nun für ihre zwar systemkonforme, aber sehr unentschlossene und halbherzige Handlungsweise, die nie in die Tiefe geht, bestraft.
Einige eher linksorientierte Parteien, aber auch ein Teil gutmeiner Vermögener, zum Beispiel der Tax-Me-Now-Bewegung, wollen die Steuern insbesondere für die Reichen erhöhen.
Eine gute Idee, die sich schon zu Zeiten von Roosevelt in den USA der 1930er Jahre bewährt hat und die, wie wir zu Anfang schon sagten, eine Menge Geld in die Kassen spülen würde.
Aber bislang konnten sich ihre Befürworter nicht durchsetzen, obwohl es schon sehr viele interessante Vorschläge dazu gibt, die wir zum Teil ja auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen vorgestellt haben.
Aber die Frage ist, müssen wir nicht eher ansetzen? Ich meine, warum lassen wir es als demokratische Gesellschaft überhaupt zu, dass ein paar wenige Menschen überhaupt so exorbitant reich werden können?
Ein so großer Reichtum fällt ja nicht vom Himmel, sondern kann nur durch die Ausbeutung natürlich vorhandener Ressourcen und von menschlicher Arbeitskraft entstehen.
Ist erst einmal genügend Geld angehäuft, ist es ja auch ein leichtes, die Politik in die vom Kapital gewünschte Richtung zu lenken.
Die Wohlhabenden bezahlen Tausende von Lobbyisten, die den Abgeordneten dann stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Alle Parteien nehmen gerne Spenden entgegen. Der Einfluss von großzügigen Geldgebern, auch auf die öffentlichen Medien, ist zudem auch allgemein bekannt. Und schließlich können Kapitalgeber immer drohen, mit dem Geld ins Ausland zu gehen. Ein wahrer Albtraum für jede politische Partei.
Geld bedeutet im kapitalistischen System eben auch immer Herrschaftsmacht. Die graue Eminenz im Hintergrund, die alle Fäden in den Händen hält. Schon die Fugger und Medici haben es vorgemacht und wurden mit ihrem Reichtum zu Königsmachern.
Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem ist darauf angelegt, dass einer alles gewinnen kann, während die anderen ihr gesamtes Hab und Gut verlieren können. Spielregeln, die bis heute fortgelten.
Eine Erhöhung der Steuern für Reiche ist sicherlich übergangsweise sinnvoll und sehr begrüßenswert und dringlich. Aber eine langfristige Lösung kann es aus unserer Sicht nicht sein.
Im Reigen der alten Werkzeuge wird von linker Seite auch immer gerne die angesichts der Engpässe durchaus verständliche Forderung aufgestellt, mehr Staatsschulden zur Erledigung sozialer und ökologischer Aufgaben zu machen.
Aber auch dieser Weg ist steinig und politisch hoch umstritten. Die großen Gewinner sind erstmal die Banken, die diese Kredite zur Verfügung stellen. Die großen Verlierer, so lautet jedenfalls die allgemeine Meinung, sind die kommenden Generationen, die diese Schulden zurückzahlen müssen.
Also, wie wir uns auch drehen und wenden, handeln die Regierungen weiterhin mit dem Instrumentarium dieses kapitalistischen Systems, während sie die kranke Volkswirtschaft nicht heilen können.
Angesichts der schon vorhandenen Krisen, die immer größer und bedrohlicher werden, bricht allmählich sowohl in den Regierungen, aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung die nackte Panik aus. Man fährt schließlich sehenden Auges in den Abgrund.
In dieser brenzligen Situation bietet eine visionslose und angepasste Politik hauptsächlich Streit und Perspektivlosigkeit. Wir brauchen aber entschlossene und mutige Lösungen.
Ja, denn es gibt keinen Mangel an sozial, ökologisch und demokratisch fundierten Konzepten. Sie werden allerdings sowohl von Politik als auch von den Medien weithin ignoriert und finden nicht die gebührende Beachtung.
Stattdessen setzen sich skrupellose und demokratieverachtende Heilsversprecher wie Trump oder Elon Musk durch.
Mut und Aufbruchstimmung sind gefragt. Denn es steht nirgendwo geschrieben, dass eine Volkswirtschaft auf alle Zeiten nur nach kapitalistischen Spielregeln gelenkt und gestaltet werden muss. Gerade jetzt in der Krise haben wir die riesige Chance, neue und bessere Wege zu gehen.
Nicht mit der Brechstange, sondern klug und behutsam. Dies ist die einzige Chance für eine wirklich menschendienliche Politik. Es könnte uns so viel besser gehen.
Und darüber werden wir in den nächsten Folgen reden.
Das war die Folge 26 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns mit dem angeblich fehlenden Geld in unserem Staat befasst. In der nächsten Folge soll es darum gehen, wie der Staat mit einem neuen System wieder alle staatlichen Aufgaben erfüllen könnte. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autorinnen und Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 27. Podcast-Folge. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, eure Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Bleiben Sie solidarisch.